die besten Weisheiten sind eigentlich immer die, wo man so ein bisschen demütig wird und sich von irgendwas entlastet, von so einer Perfektion oder von so einem Zwang, irgendwas unbedingt perfekt hinzukriegen.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Gründer und Verbündeter bei Spielplan 4, Florian Stettler.
Hallo Florian, schön, dass du meinem Podcast dabei bist.
Hallo Stefan, ich freue mich sehr.
Wir sind ja hier im schönen Freiburg. Erzähl doch mal, was machst du, wer bist du und warum sitzen wir in so einem Hinterhof?
Ja, nun sitzen wir nicht genau im Hinterhof, wir sitzen in der Freiburger Viere, das ist ein schöner Stadtteil, sehr zentrumsnah und dort gibt es diesen Raum, den wir hier haben, das ist fast ein kleines Loft, kann man sagen, wo unsere Agentur Spielplan 4 zu Hause ist. Jetzt seit Ende 2018 sind wir hier reingezogen und das ist ein ganz einzigartiger Raum, es war früher eine kleine Möbelmanufaktur, deswegen ist der Raum hoch, hat hohe Fenster. Der Hauptraum und wir haben dann noch drei andere Räume, die wir uns dann hier entsprechend eingerichtet haben. Das ist für uns eine große Chance gewesen und eine tolle Gelegenheit. Solche Räume gibt es in Freiburg nicht so viele, weil es ja Industriebauten nur sehr wenige gibt und oft sind Industriebauten, die dann da sind, halt riesige Hallen. Da müssen wir noch ein bisschen wachsen. Also wir sind hier gerade mal so 12 Leute sind wir aktuell und arbeiten im Kommunikationsbereich, also einer Kommunikationsagentur mit Event, Content und Strategie. Dienstleistungen und Produkten.
Und du bist Geschäftsführer von der Agentur?
Ich habe die Agentur im Jahr 2003 gegründet, also letztes Jahr hatten wir 20-jähriges Jubiläum, das hat mich selbst beeindruckt auf irgendeine Art, dass wir so lange schon zusammenarbeiten und ich habe die Agentur gegründet und die letzten 10 Jahre waren auch wirklich schön als Unternehmer, die davor waren eher ein bisschen anstrengend.
Und wie kam es dazu, dass du Spielplan 4 gegründet hast?
Ich habe tatsächlich ein Leben vorher noch gehabt. Also ich habe ja erst mit 33 gegründet. Ich hatte vorher Musik studiert und zwar E-Gitarre. Das habe ich dann eine Zeit lang auch versucht geheim zu halten, als ich dann Businessmensch sein wollte. Inzwischen ist es irgendwie wieder cool, ne? Also wer hat schon ein Diplom in E-Gitarre? Allerdings spiele ich fast gar nicht mehr Gitarre, ein bisschen manchmal noch. Und ich bin dann so von der Bühne, von der Moderation, von der Konzeption von musikalischen Programmen dann hin zum Tourmanagement, Projektmanagement. Und irgendwann dann so auch in Richtung Text, Konzeption, Sprache gekommen. Also Sprache ist schon immer, war immer mein Steckenpferd, ist vielleicht ein bisschen wenig gesagt, also meine Leidenschaft. Und so mache ich das heute auch noch gerne, also Texte, Konzepte zu erstellen, um Kommunikation, die ja unwahrscheinlich ist, dass sie gelingt, zum Gelingen zu bringen.
Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was Spielplan 4 macht?
Mhm. Wir sind eine Agentur, also wir arbeiten für Unternehmen, eigentlich nur für im Allgemeinen für Mittelständler oder große Industrieunternehmen und helfen denen dabei, auf der einen Seite Veranstaltungen durchzuführen, die im Allgemeinen inhaltsgetrieben und auch zielorientiert sind, also weniger sinnfreie Bespaßung. Also wir kommen nicht so von der Party her, sondern eher vor dem Thema, was willst du wirklich für ein Ziel erreichen, wie willst du interne Kommunikation optimieren. Und irgendwann haben wir uns halt gefragt, auf der einen Seite, wie können wir unser Geschäftsmodell verbessern? Denn der Klassiker bei Veranstaltungen ist ja Jubiläum. Also da wird schon einiges investiert bei großen Firmen. Aber du hast halt nur alle 25 Jahre einen Auftrag. Das ist für die Agentur ein bisschen schwierig. Und dann waren wir immer schon so, dass wir sehr über die Inhalte gekommen sind. Also wir haben oft schon Content, also Text, Audio und Video produzieren lassen oder selbst produziert für unsere Kunden. Und wenn die Leute dann sehr große Summen ausgeben wollen oder sollen, dann stellt sich automatisch die Frage, wenn man nachhaltig dieses Geschäft gestalten will, warum oder wofür? Wofür willst du einen sechsstelligen Betrag für einen großen Event ausgeben? Was soll das? Und wenn man das nicht richtig begründet, dann wird es eher punktuell sein, dieses Geschäft, weil die Leute einfach sehen, naja, das Event selber, jeder, der schon mal eine große Veranstaltung organisiert hat, weiß, es wird schnell teuer. Das ist dann kein nachhaltiges Geschäftsmodell und so haben wir uns eben dann gesagt, wir müssen neben dem Thema dieser Experience, was Events sind, kann ja auch eine tolle Kampagne sein oder ein Launch oder irgendwas, dann eben entsprechende Inhalte produzieren und immer begründen können mit Strategie, warum wir das so machen. Und dann bist du schnell bei dem Thema Positionierung, visuelle Identität, Storytelling und diese Dinge, ja, damit so eine Firma eben ihre Identität auch in den Kommunikationsmaßnahmen rüberbringt.
Jetzt hast du gesagt, 20 Jahre Jubiläum. Wenn du so zurückblickst, hast du ein Projekt, wo du sagen würdest, das war dein Lieblingsprojekt?
Ja, das ist eine fiese Frage. Aber es gibt schon eins. Das war das 150-jährige Jubiläum von der Volksbank Freiburg. Hier also ein sehr langjähriger Kunde. Das ist schon das Besondere. Es verbindet uns seit 2005 eine Zusammenarbeit und wir haben dann 2017 das 150-jährige und das haben wir mit einem wirklich sehr, sehr außergewöhnlichen Format gefeiert. Und das will jetzt da nicht so sagen, warum wir so toll waren, sondern eher, warum das so gut funktioniert hat, weil wir da mit einer anderen Agentur noch zusammengearbeitet haben, die dann den ganzen Online-Teil gemacht haben und auch einige Printsachen. Und wir hatten eine hervorragende Ansprechpartnerin, die Annette Bögel, die damals da die Leitung Unternehmenskommunikation hatte, die es geschafft hat, eben zwei so Agenturen zusammenzubringen und das Ganze nach innen, das ist eine regionale, mittelständische Genossenschaftsbank. Da gibt es auch immer Fragen, wenn man was wirklich Innovatives machen will, auch viele Zweifel. Es wunderbar moderiert hat und also wir haben auch 2 Jahre vorher angefangen und das war einfach insofern von hinten bis vorne ein tolles Erlebnis. War nicht immer einfach auch, alle solche Projekte haben mal Höhen und Tiefen, aber es war dann im Ergebnis sowas, was von, also unter einem Dach, nämlich diesem Motto Zukünfte, war auch nochmal ganz stolz. Wir hatten ein Motto aus einem Wort, haben wir damals wirklich so ein Gesamtkunstwerk geschaffen und das gelingt doch. Das ist nicht so einfach, weil da müssen viele Sachen zusammenkommen.
Volksbankprojekt, Lieblingsprojekt, sage ich mal. Was war denn die größte Herausforderung in diesen 20 Jahren?
Ja, also die Zeit, als Corona zuschlug, war natürlich schon besonders anstrengend und da stand ja alles in Frage. Also wir waren wirklich eine Branche, die first in, last out. Also wir waren 100% betroffen oder sagen wir mal so 80% waren innerhalb von wenigen Wochen sämtliche Aufträge weg. Und dann gab es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder du hast ja gesagt, ich verlasse mich jetzt auf Vater Staat und sitze das aus. Das war ja am Anfang überhaupt nicht absehbar. Am Anfang dachte man eher, das dauert jetzt ein paar Monate und dann wird es wieder weggehen. Oder du denkst dir halt was aus, wie erfindest du dich auf irgendeine Art neu? Das ist dann so in der Theorie leicht gesagt, in der Praxis aber sehr, sehr schwierig. Wir saßen genau hier, weiß ich noch, gegenüber saß mein anderer Geschäftsführerkollege und noch 1, 2 andere Kollegen und wir haben dann beraten, haben immer an die Wand geschrieben, was könnte man denn jetzt so machen? Ne? Also was, dann haben ja manche, die eh aus der Gastronomie kommen, haben da angefangen, Essenspakete zu verschicken und Kochkurse online und so weiter. Ich habe dann tatsächlich, ich muss zugeben, das war jetzt, also ich muss es einfach so sagen, ich habe dann gesagt, sag mal, die machen jetzt alle Zoom, die machen alle so Online-Konferenzen und so, können wir sowas nicht auch in größerem Stil da auch tun? Und dann war die erste Reaktion von den Kollegen, war, nee, das können wir doch gar nicht und das sind wir nicht und digital, nee, also wir sind schon relativ digital von der Denke her, von unseren Arbeitsweisen, aber das ist ja kein Geschäftsmodell. Naja, und 2 Jahre später haben wir für SIG die SIG Solution World gemacht, eine hybride Konferenz mit so hunderten von Teilnehmern vor Ort und noch halb Corona-Beschränkungen und in einer künstlichen virtuellen Welt und so weiter. Und wir waren innerhalb von ein Dreivierteljahr waren wir Experten da drin und sind in Corona stark gewachsen. Wir haben Leute eingestellt, noch in der Krise sozusagen. Und das war die größte Herausforderung, aber auch irgendwie das Tollste, was uns je passieren konnte, auch für das Team, war das natürlich, wir haben dann Kurzarbeit gemacht, weil diese ersten Monate waren, sonst wären nicht zu schaffen gewesen. Und das war natürlich dann auch ein gemeinsames Erlebnis und auch so ein unternehmerischer Erfolg. Da denkt man gern zurück, trotzdem hätten wir es nicht gebraucht.
Das heißt, ihr habt sehr viel gelernt in der Zeit auch.
Ja, absolut. Also man redet ja immer darüber, du musst ständig innovativ sein und lebenslanges Lernen oder Learning Organization und so weiter. Das ist ja alles, das kann man ja dann machen und das läuft dann so nebenher und versuchen es auch, aber wenn du halt absolut existenziell gezwungen bist, es zu tun, kann man sich vorstellen, dass der Lerneffekt etwas höher ist und schneller und auch radikaler. Also was wir da gelernt haben, das hätten wir ja nie gemacht. Wie alle wir. Wir haben es ja alle so mitgemacht, aber für uns war es halt auch das Zentrum unseres Business. Insofern war das ein krasses Lernerlebnis, ja.
Sehr schön. Ja, um Lernen geht es auch in diesem Podcast. Machen wir mal die Überleitung zur ersten Weisheit. Was hast du denn da mitgebracht?
Ja, ich habe tatsächlich 3 Punkte natürlich mitgebracht und habe nicht zu lange überlegt. Ich habe einfach die Sachen, die mich tatsächlich zur Zeit viel beschäftigt haben, mitgebracht. Die erste lautet, ich muss jetzt mal kurz ablesen, damit ich es richtig formuliert kriege. Theorie kann nützlich sein, selbst wenn das benutzte Denkmodell streng genommen falsch ist. Also Theorie besteht ja aus Modellen. Ja? Also die Welt ist unendlich komplex und um sie zu verstehen, bauen die Menschen Modelle. Und ein schöner Spruch ist eben, dass eigentlich jedes dieser Modelle nicht ausreichend genau ist, komplex oder präzise, um die Welt wirklich zu beschreiben. Eine Landkarte zum Beispiel ist ja eine total vereinfachte Form der Welt, zweidimensional und nur die wichtigsten Sachen drauf. Und für mich war das eine wichtige Erkenntnis, die besten Weisheiten sind eigentlich immer die, wo man so ein bisschen demütig wird und sich von irgendwas entlastet, von so einer Perfektion oder von so einem Zwang, irgendwas unbedingt perfekt hinzukriegen. Und hier ist es ja so, ich habe oft im Austausch oder auch in der Kontroverse mit Kollegen, zum Beispiel Beratern oder anderen Unternehmern oder auch Kunden, benutzt man ja Modelle, um irgendwas besser zu verstehen. Und dann merkt man, dann sagt der eine, ja, das Modell ist aber gar nicht, das trifft ja gar nicht zu irgendwie hundertprozentig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, aber keines dieser Modelle ist eigentlich so, dass es hundertprozentig zutrifft, aber es ermöglicht uns gemeinsam über irgendwas systematisch zu diskutieren. Also es ist die Grundlage, um überhaupt vernünftig miteinander reden zu können, ist, dass ich mich auf bestimmte Dinge einige. Und ich kann ja sagen, für unsere Zusammenarbeit jetzt, für dieses Projekt oder nur für dieses Gespräch gilt jetzt mal diese Definition von XY. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich ja, dann kann ich ja ewig rumlabern. Also zum Beispiel, wenn ich sage, New Work ist gut. Ja, also New Work ist ein typisches Buzzword, so ein Blähwort, das kann alles und nichts sein. Und wenn ich das in den Raum schmeiße, in so einen Stammtisch, kann ich stundenlang darüber so diskutieren. Da gibt es auch andere Sachen, gendern oder nicht und so. Das sind dann sehr undifferenzierte Themen und deswegen brauche ich irgendwie ein Modell. Also ich muss sagen, was ist für uns denn jetzt New Work? Und dann kann man das ja vielleicht beschreiben, von anderen Dingen unterscheiden, also Unterscheidungen machen, ganz wichtige Weisheitsvoraussetzungen. Und wenn ich diese Unterscheidung, wenn du dann sagst, ja, darauf einigen wir uns jetzt, kann ich anfangen, vernünftig drüber zu reden, weil ich ja eine Grundlage habe. Und wenn ich natürlich sage, ich will das perfekte Modell haben, auf das wir uns einigen, dann werden wir auch nie zusammenkommen, weil immer einer sagt, nee, da gibt es doch ein besseres Modell und das ist unperfekt. Also selbst die Mathematik ist nicht ganz genau und so. Also hat mir das sehr geholfen, mich selbst zu entlasten von diesem Zwang, so die perfekte Lösung zu finden, sondern in dem Moment, wenn ich kommunizieren will, wenn ich gemeinsam an einem Projekt arbeiten will, wenn ich gemeinsam ein Problem lösen will, dann brauche ich ein Modell, an das wir beide in dem Moment glauben. Und das ist eben eine zutiefst unideologische Herangehensweise, das gefällt mir daran, ja, weil die meisten Modelle sind natürlich irgendwie ideologisch auch untermauert. Ich glaube eben, dass das besser ist als das andere. Aber gut und schlecht ist da sowieso nicht der richtige Maßstab, sondern in dem Moment ist es eben, das Modell ist nicht gut oder schlecht, sondern es ist hilfreich. Und das ist die Weisheit, die ich dahinter sehe und die ich gut gebrauchen kann.
Und wie gehst du da normalerweise vor, um dieses Grundmodell zu finden?
Ja, das ist Bildung. Also ich versuche, viele Sachen zu lesen, klugen Leuten zuzuhören, mir solche Modelle erklären zu lassen. Und Modelle gibt es ja von der Naturwissenschaft bis in die Ökonomie und bis überall für alles, ne? Psychologie und was weiß ich, sogar Esoterik und Astrologie haben wahrscheinlich irgendwelche Modelle, die man folgen kann. Und dann versuche ich mir halt, das rauszufiltern, wo ich natürlich schon sage, okay, das erscheint mir jetzt am plausibelsten, nicht irgendwie jetzt irgendeins. Ich habe nur gemerkt, als ich auch mal bei so einer Barcamp war und dann war jemand, der hat ein Modell vorgestellt, so ein Spiral Dynamics, das ist so ein Reifegradmodell, was sehr umstritten ist. Also die einen finden, das ist das Beste, was es gibt, die anderen sagen, der letzte Quatsch, es ist auf jeden Fall nicht hundertprozentig wissenschaftlich. Das ist ja auch so ein Kriterium, es ist evidenzbasiert wissenschaftlich. Und dann habe ich aber mich in dem Moment selber so nicht ertappt, sondern ich habe es irgendwie geschafft zu sagen, ist mir jetzt egal. Ich will mit dem jetzt darüber reden, über irgendein Problem, wie wir was lösen, dann kann ich ja mal dieses Modell benutzen mit all seinen Beschränkungen und im Hinterkopf zu wissen, dass es nicht perfekt ist. Und das fand ich für mich dann, habe ich gemerkt, genau das war der Punkt, wo ich dachte, das ist eigentlich eine Weisheit für mich. Ich gehe jetzt nicht mehr hin und sage da, hey du mit deinem Modell, ist doch Quatsch irgendwie, weil dann komme ich ja gar nicht ins Gespräch, das stößt den ja vor den Kopf, ne? Und das will ich ja nicht. Ich will ja eigentlich mit Leuten ins Gespräch kommen und besser was verstehen.
Das heißt aber schon, dass das immer von dir ausgeht, diese Modellfindung, weil du sagst ja gerade, wenn dein Gegenüber ein ganz anderes Modell im Kopf hat oder das Modell anders sieht, dann gibt es ja keine Grundlage. Und da ist die Frage, ob du dann immer dich auf das Modell vom anderen einlässt oder ob du dann eben in die Grundmodellfindung mit deinem Gegenüber gehst?
Also von wem es ausgeht, ist mir eigentlich egal. Ich bin sehr neugierig und ich glaube, ich versuche, es ist ganz schwierig, aber ich versuche so unideologisch und so undogmatisch zu sein wie möglich. Das heißt, ich sage erstmal offen, ich erkläre mir das Modell und was kann ich damit anfangen? Ist es in dem Moment nützlich? Ja, das ist wirklich entscheidender, als dass es perfekt ist oder richtig oder gut, ist halt, ob es hilfreich ist in dem Moment. Hilft es mir, das Problem zu lösen? Und wenn es das tut, dann das ist ein bisschen wie Placebo oder Homöopathie. Also wenn die Leute sich nachher besser fühlen und es schadet nicht, ja. Und das ist vielleicht ein entscheidender Punkt. Wenn ich sehe, man benutzt ein Modell, was als Nebenwirkung eine schädliche Nebenwirkung hat. Und jede Intervention, die man macht, hat ja eine Nebenwirkung, immer alles. Dann sage ich, okay, Moment, Vorsicht mit diesem Modell. Also das würde ich jetzt eher nicht verwenden. Aber erstmal kann ich mich, wenn das jetzt nicht total fake ist irgendwie oder totaler offensichtlicher Quatsch, lasse ich mich gerne auf sowas ein und dann bin ich begeistert, wenn mir jemand ein neues Modell erklärt. Ich muss es erstmal verstehen. Es sind ja auch, gibt ja auch sehr komplexe Modelle, die da wirklich, je näher man der Wirklichkeit kommen will, desto komplexer ist ja das Modell, logischerweise, weil die Welt ja unendlich komplex ist.
Hast du ein Beispiel für so ein Modell, wo du sagst, das hast du am Anfang ganz anders gesehen und dann hat es dir jemand viel detaillierter erklärt und du bist da viel tiefer eingestiegen und es dann zu deinem Modell gemacht?
Ich könnte vielleicht zu Weisheit 2 kommen. Das ist so ein Modell, was ich am Anfang nicht verstanden habe.
Sehr gut, dann machen wir die Überleitung zu Weisheit 2.
Naja, ich könnte sonst auch das Beispiel vielleicht noch ganz kurz erklären, was mir gerade da also dieses Reifegradmodell, das kann man so verstehen, dass Organisationen oder soziale Systeme oder so Systeme im Allgemeinen Reifegradstufen durchlaufen. Von so, wenn so ein Startup am Anfang alles ausprobiert, alles noch improvisiert, bis hin dann in der Mitte ist es irgendwann sehr gut durchstrukturiert und organisiert und dann wird man oben in dem obersten Reifegrad, wird man dann so wieder, dann transzendiert man diese labilen, diese sehr starren Strukturen wieder und wird dann so agil. Und darüber kann man trefflich streiten, ob das wirklich immer so sein muss, ob das sinnvoll ist. Aber sich diese verschiedenen Stadien vorzustellen, das hat mir dann, als ich dann das Modell mit diesen Menschen zusammen mal durchgesprochen habe, ich habe gesehen, wie man das anwendet, um ein Problem besprechbar zu machen, habe ich dann eben verstanden, dass es irgendwie ganz gut ist, diese Unterscheidungen zu machen. Ich muss deswegen ja nicht an alle Details davon glauben, dass jetzt zum Beispiel immer A, B, C, D, E in der Reihenfolge kommt und oder überhaupt, dass jede Organisation das durchlaufen muss, weil vielleicht reicht es mancher ja, wenn sie dann in diesem starren Ding ist und es funktioniert wunderbar, dann soll sie doch bitte, brauchen sie nicht agil arbeiten oder so. Da sind eben auch die Anwendungsbereiche für solche Modelle unendlich vielfältig und da wäre es Unsinn zu sagen, es gibt so ein Rezept, dass dieses Modell stülpst drüber. Das ist, was sicher auch, was auch Leute aus der Szene, in der ich mich so befinde, die sich gerne so ein bisschen konstruktiv, pragmatisch, aber trotzdem skeptisch, kritisch versucht, so zu denken, die das kritisieren bei den normalen Beratern, also den großen Beratungsgesellschaften, die halt irgendwelche Modelle drüber stülpen, egal welche Unterorganisation das ist, so ein Framework abarbeiten und dann ist es halt so. Ich glaube, da ist die Welt, die Probleme sind eigentlich komplexer. Aber auch das hat wieder einen Sinn, was sie machen. Dass der Sinn in dem Unsinn ist halt, dass eigentlich die ja mehr gebraucht werden, um ihren Auftraggebern ein Problem abzunehmen. Zum Beispiel zu sagen, welche Abteilung jetzt rausgeschmissen werden soll oder welche Einschränkungen gemacht werden, das ist ja ein ganz anderes Thema. Also hat das Modell da auch wieder seinen Sinn? Ich finde, das ist eben auf echte Problemlösung nicht so anwendbar. Und da habe ich eben bei diesem Reifegradmodell, habe ich dann eben verstanden, aha, da ist auch ein Sinn dahinter, wo ich einen Teil davon mir rausnehmen kann. Und diese Stufen, die haben durchaus Sinn gemacht. Die Lösung für alles ist es, glaube ich, nicht.
Gut, die Lösung für alles wird es wahrscheinlich auch.
Genau.
Aber du hast ja vorhin schon fast selber die Überleitung gemacht. Was ist denn deine Weisheit 2?
Ja, die Weisheit 2 lautet, ich zitiere mich selbst, die Unterscheidung zwischen blauen, in Klammern komplizierten, und roten, in Klammern komplexen Problemen, ist eins meiner wertvollsten Denkwerkzeuge. Also ich möchte jetzt bitte einen Disclaimer haben, das habe ich jetzt zwar so formuliert von mir selber, aber das ist natürlich nicht von mir, diese Grundidee. Die stammt von Gerhard Wohland, der hat diese Theorie von Dynamik robust herausgebracht und die Grundidee ist die, Dinge in der Welt kann man in eine rote und in eine blaue und eine rote Welt einteilen. Könnte auch gelb oder schwarz sein oder alles mögliche, aber blau ist die Welt, wo Probleme sind, die man mit Wissen lösen kann. Da ist Wissen vorhanden. Ja, ich habe Problem zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist die Schweizer Uhr. Also eine Uhr, die ist jetzt kompliziert. In unserer Definition ist das dann, also in dieser Weisheitsdefinition ist das so, dass in der blauen Welt ist kompliziert. Das heißt, es gibt einen Plan dafür. Man kann einen Plan machen und wenn jemand lang genug übt oder einfach ja, sich fortbildet und immer wieder probiert, kann er das nachbauen. Auch eine Fabrik ist ein blaues System. Es gibt Prozesse, es gibt Methoden, es ist aufschreibbar, es ist speicherbar, das Wissen ist weitergebbar und das ist eine Art von Problemlösung. Die nennt man auch, also historisch ist das Taylorismus. Das ist das, wo man einfach Arbeitsteilung hat und nacheinander funktioniert alles ganz wie eine Maschine. Das ist die eine Art der Probleme. Dann gibt es aber Probleme, die auf der roten Seite, dafür gibt es noch kein Wissen. Das ist dann, wenn Überraschungen passieren. Und eine Zeit lang war das so, dass der Taylorismus super funktioniert hat. Also waren viel mehr blaue Probleme, weil die Märkte waren noch offen und weit. Es gab keine große Konkurrenz. Und die Leute konnten einfach den Markt bedienen und da war genug Nachfrage da. Heutzutage ist es anders. Es ist ein rasendes Tempo und überall entstehen Überraschungen. Als zum Beispiel Nokia damals, also in der absolute Marktführer in Handys war, tauchten dann diese Verrückten auf mit dem Touchscreen und alle haben nur gelacht und so und dann und die hatten da keine gute Idee darauf. Ja, also das war dann plötzlich was, wo die gar nichts mit anfangen konnten, weil es irgendwie gar nicht in ihrem Denken vorkam, weil irgendeiner hat so weitergedacht. Und so eine Überraschung kann ja vom Markt kommen, die kann vom Mitbewerber kommen, die kann von Gesetzgeber kommen, das weißt du vorher nicht, oder Fukushima oder was auch immer. Corona, ne? Und das war ja so ein Beispiel. Da war nichts mehr, hat funktioniert, was wir wussten. Und dann brauchst du eben auf dieser, das ist Komplexität dann. Das lässt sich nicht steuern oder befehlen oder irgendwie vorhersagen, sondern du musst dann, was kannst du dann machen, wenn du kein Wissen hast? Musst du Ideen haben. Und Ideen kleben dann an Menschen. Und Menschen selber sind eben, weil sie eben auch komplex sind. Und warum ist das so eine wahnsinnig wertvolle Unterscheidung? Es gibt ja sehr viel Schmerz und Probleme und Gejammer in unserer Arbeitswelt oder in der Welt allgemein. Und eine These, die dahinter steckt, ist die, dass wir noch sehr stark gedanklich in der industriellen Welt, in dieser blauen Welt stecken, wo wir alles regeln konnten und steuern, also Controlling im wahrsten Sinne, wir haben alles unter Kontrolle gehabt und jetzt gibt es immer mehr Probleme, die mit diesem System nicht mehr lösbar sind. Wir versuchen aber die Werkzeuge, dieses Steuerung, ich muss alles im Griff haben und ich habe es unter Kontrolle, versuchen wir damit dann solche komplexen Probleme zu lösen und das verursacht irre Schmerzen. Andersrum ist es übrigens genauso dumm, also genauso schmerzhaft, wenn ich versuche, mit Agilität und Kreativität und neuen Ideen eine Linie zu bearbeiten. Ja? Wenn ich sage jetzt, okay, in der Fabrik macht jetzt mal jeder, was er will. Oder ich baue die Uhr mal irgendwie zusammen. Wird nicht funktionieren. Du zerstörst dann das, was eben steuerbar ist. Und das ist wirklich so, ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen und dir auch, dass man das mal ausprobiert an den täglichen Problemen, die man hat. Was kommt jetzt auf mich zu? Ist das ein Problem, wo ich jetzt vielleicht eine Methode anwende und dann einen Prozess befolge und kann ich dadurch das Problem lösen oder nicht? Und es ist sehr befreiend, weil wenn man es eben falsch macht, geht es drunter und drüber. Und das ist jetzt dann, das ist so ein typischer Fall von, dass man eben auch sehr klare Unterscheidungen trifft. In der Umgangssprache wird eben kompliziert, wird oft gesteigert und ist dann komplex. Also wenn man das jetzt ankommt, muss man diese beiden Begriffe komplett, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Ja, kompliziert, das Schweizer Uhr, komplex, das Wetter. Ne? Hat bisher noch keiner mehr richtig messen können. Oder der menschliche Körper, ja, weiß nicht so genau, was da passiert oder unser Kopf. Und das ist eine faszinierende Sache und die hilft aber wirklich bei praktischen Problemen. Ich müsste mal überlegen, also gibt es eben so ein Marktproblem wie Corona jetzt für uns, da musst du neue Ideen entwickeln. Da müssen Leute da sein, denen du zutraust, solche Ideen zu kriegen. Und wenn ich jetzt sage, ich will ein Produkt skalieren, was ich in der Maschine drucken kann oder so, dann brauche ich da nicht besonders kreativ zu sein, sondern nur irgendwie eine solide Linie aufbauen, die das eben abarbeiten kann.
Und hast du da Werkzeuge, um die Unterscheidung zu treffen?
Ja, das sind Denkwerkzeuge, das habe ich in meinem Kopf. Aber der Unterschied ist so, wie ich es jetzt erklärt habe, mehr kann man da nicht sagen. Also kann ich es mit Wissen lösen? Dann mache ich da Tutorials dafür. Dann schreibe ich SOPs oder wie alle, also es gibt ja verschiedene Worte dafür, also wie man einfach Wissen konserviert. Und wenn ich merke, das geht gar nicht, weil es einfach neu ist, da gibt es noch nichts, was ich aufschreiben kann, ich weiß es einfach nicht, dann muss ich halt neue Entscheidungen treffen, die mit Risiko verbunden sind und mit Innovation halt funktioniert. Experimente sind da eher gefragt, ne? Und dann wieder anpassen. Und man sucht dann oft auch diesen Mensch, da geht es gar nicht um das, wie man das macht, das kann man nämlich blau organisieren, sondern wem traue ich zu, wer könnte da eine Idee haben von meinen Leuten, wer aus seinem Wissen, aus der Erfahrung, aus dem Können, was der kann, also kennen und können sind auch die beiden, da kann man wunderbar so kann man nachlesen, und da gibt es so eine ganze Liste von verschiedenen Begriffen, die gegenüberstehen, ne? Und da ist eben so, dass man, also da kann ich jetzt nicht mehr als dazu sagen, beispielhaft eben dieses einen neuen Markt erschließen oder auf eine ganz große Marktüberraschung reagieren oder sagen wir jetzt ein bekanntes Produkt eben skalieren, ja, oder keine Ahnung, eine perfekte Sales, also jetzt wird schon schwierig. Tatsächlich haben manche Probleme natürlich rote und blaue Anteile. Also wenn ich jetzt eine perfekte Sales-Kampagne zum Beispiel bauen will, dann brauche ich natürlich Logistik dahinter. Also dann brauche ich irgendwie das technische Wissen, wie eine E-Mail-Kampagne funktioniert, wie so SEO funktioniert und wie all diese Sachen, wie das geht. Das weiß man eigentlich. Aber dann gibt es wieder Sachen, plötzlich irgendwie ändert jemand seinen Algorithmus oder wie tickt mein Kunde. Ja, und da wird es schon wieder, das ist eher was, wo man sagt, wer könnte sich ein Gefühl dafür entwickeln. Also es ist auch eine Gefühlssache. Das dann abzuwägen, wie viel blaue Elemente, also Methodik, Logistik und all dieses Wissen habe ich. Das wäre auch dumm, wenn man das nicht anwendet. Kombinieren mit den Sachen, wo man eben Ideen braucht. Das ist eine sehr simple Unterscheidung eigentlich, aber sie ist life-changing, würde ich sagen.
Okay, das Buch dazu werde ich in den Shownotes verlinken. Dann kommen wir mal zu Weisheit 3.
Die Weisheit 3 ist mir wirklich erst vor 2 Wochen über den Weg gelaufen, und die war für mich jetzt nochmal so, dass ich da jetzt, das ist mehr so eine Anregung, mich da weiser zu werden oder ob, auch zu prüfen, ob das stimmt. Aber sie hat mich irgendwie, sie ist so simpel, dass ich sie auch mit euch teilen möchte. Und zwar lautet die: Für Innovation, Transformation und Veränderung gibt es 2 entscheidende Erfolgsfaktoren: Bildung und kostenfreie erneuerbare Energie. Also These ist, dass die größten Hebel, die ich habe, um Veränderungen möglich zu machen und Innovation, ist eben auf der einen Seite Bildung, ist klar, Leute mit, also zu selbstdenkenden, kritischen Menschen, dauerhaft lernenden Menschen zu machen, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ist auch ein bisschen eine Binse, ne? Also was jeder sagt das ja, aber ist auch eine Sonntagsreden-Binse, also gemacht wird es ja eigentlich nicht. In dem Maße, wie man es machen müsste in einem Land, was eigentlich vor dem Ende der Industrie, wie sie früher war, steht. Also wie sagt man denn erst das Wort jetzt gerade, wenn die Deindustrialisierung droht ja jetzt überall, und natürlich wird es ja auch, wird es weniger Industrie, als es noch bei Kohle und Öl und Stahl gab. Also da in die Köpfe zu investieren, um vielleicht die Leute, um das an die andere These zu genial zu erknüpfen, zu befähigen, mehr diese mehr werdenden roten Herausforderungen auch zu schaffen, weil es ist schon anstrengend. Es ist manchmal schon bequem, auf der blauen Seite einfach abzuarbeiten, was da war, was ich schon immer gemacht habe. Der Mensch sträubt sich ja eigentlich immer, neue Sachen zu denken, oder das Gehirn will ja Energie sparen. Also die Leute dahin zu bringen, ist wahrscheinlich wirklich ein riesiger Hebel, aber natürlich ein Langzeitprojekt, so ein bisschen wie Klimawandel oder wie Sachen, die man halt immer so aufschiebt. Der andere Teil, den fand ich jetzt noch faszinierender, ist die Idee, dass Energie einfach nichts mehr kosten würde. Also man würde einfach so viel Erneuerbare schaffen, dass die Kosten gegen Null gehen. Und natürlich auch die Kosten für die Natur gegen Null gehen. Ne? Also das, und dann hätte man ja das mit dem Klima, also ist so diese Vision, die jetzt ich dahinter vermute. Auf der anderen Seite bräuchtest du um Öl keinen Krieg mehr führen, könntest du halt unglaublich, also könntest du ein Grundeinkommen und also was da alles möglich wäre, weil man, also unser ganzes System würde natürlich gar nicht mehr so anders funktionieren, was krasse Idee ist, die natürlich jetzt auch mehr so in dem visionären Bereich liegt, würde ich sagen. Also im Moment ist es ja klar, dass wir jetzt nicht so schnell so viel Energie erzeugen können, erneuerbar, aber wer weiß, das hat man, sage die Leute jetzt, ne? Vielleicht geht es ja doch, und dann finde ich es irgendwie 2 coole Sachen, auf die man hinarbeiten könnte.
Jetzt hast du gesagt, Bildung ist sehr, sehr wichtig, und als allererstes muss man ja bei sich selbst anfangen. Was machst du denn, um dich weiterzubilden?
Oh, wie lange soll der Podcast noch dauern? Also ich bin berüchtigt, und das steht so in meiner, auf dem einen Post-it, wo ich so mal für mich aufgeschrieben habe, was ich so machen will, steht das auch drauf. Also ich durchforste die Welt nach neuen Ideen und kuratiere sie in Schatzkammern. Und das ist mein eigenes Forschungsprojekt. Es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich ja jetzt keine akademische Ausbildung habe, aus einem ganz anderen Bereich komme und in diese, all die Sachen, die ich hier so schlau erzähle, mir ja selbst beigebracht habe. Und wahnsinnigen Spaß daran habe, immer wieder neu, also ich versuche so viel wie möglich zu lesen, ich gucke sehr viel YouTube, ich höre sehr viel Podcasts, also es ist schon krass. Also meine Umwelt sagt manchmal auch, was machst du da? Und so versuche ich, um dann diese Sachen irgendwie zu sortieren, habe ich halt verschiedenste Spaces, also digitale im Allgemeinen, aber auch teilweise sogar auf Papier oder irgendwie, je nachdem, was man sammelt. Ich sammle eben diese Ideen, versuche sie in Zusammenhang zu bringen, um sie dann findbar zu machen wieder hinterher, wenn es soweit ist. Also zu bestimmten Themen habe ich dann so eine Schatzkammer zum Thema Demokratie und dann werfe ich da halt immer alles rein, Links und Bücher, Experten nach so verschiedenen Kategorien und habe inzwischen aufgegeben, das komplett zu systematisieren. Ich glaube, es ist unmöglich, also es ist viel zu viel, aber ich weiß ungefähr, wo ich hingehen muss, wenn ich mal eine Inspiration in dem Bereich brauche. Und das ist tatsächlich mein großes Ziel, das auch meinen Kollegen jetzt mal zur Verfügung zu stellen. Also, dass man im Prinzip weiß, gehen die Schatzkammer so und so. Oder fragt zumindest der Schatz, fragt den Typen, der weiß, der kann dich durch die Schatzkammern führen und bringt dich dann dahin, wo du zu dem Thema interessante Inspiration findest. Aber mach's dann selber. Und das ist so mein dauerhafter Lernprozess. Und außerdem ist mein eigener Podcast Expedition Arbeit. Da habe ich ja quasi fast jede Woche die Gelegenheit, mit viel klügeren Leuten zu sprechen. Das ist das Allerbeste natürlich, sich dann also selbst zu zwingen, jede Woche so eine Session zu machen oder ein Interview. Ich meine, das ist ja auch das System, was du jetzt so clever anwendest. Pick the brain of your peers, dann lernt man da sehr viel draus.
Wie hast du angefangen mit der Schatzkammer? Oder mit den Schatzkammern? Wie hast du da diesen Prozess gestartet, dass du eben auch ins Tun kommst und immer wieder diese Dinge speicherst und eben auch dranbleibst an diesem Speichern und eben aber, wie du sagst, auch es wiederzufinden. Du hast ja gesagt, es ist natürlich auch Papier, aber du wirst sicherlich auch viel einfach digital in einem Google Drive oder wie gehst du da vor? Wie speicherst du das?
Also irgendwann kam auch diese große Erleichterung, dass ich für mich beschlossen habe oder auch durch Gespräche über dieses Thema Wissensmanagement, dass man das gar nicht alles speichern kann und auch nicht wieder alles finden kann. Das ist eher wie so ein neuronales System, wo sich halt irgendwas zusammensetzt und im richtigen Moment aus dem Unterbewusstsein auch wieder Sachen aufsteigen können und gerade in einer großen Gruppe. Also ich glaube, dass es bei uns im Netzwerk sinnvoller ist, Dialogräume zu schaffen, in denen einfach Sachen stattfinden und die Leute erinnern sich dann wieder und es entsteht sowas, so ein nicht greifbares Wissen. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn ich zum Beispiel jetzt schnell einen Artikel schreiben muss, dass ich dann sehe, okay, ich kann jetzt mal, wenn jetzt jemand sagt zu mir, ich soll jetzt was zu Demokratie und Unternehmertum sagen, dann wüsste ich schon, wo ich hingucken kann. Ne? Und das ist natürlich hilfreich, wenn du schnell sein musst. Und das ist jetzt wir als Agentur zum Beispiel, wir müssen schnell sein. Je schneller wir sind, desto mehr Geld verdienen wir, weil wenn wir lang brauchen, dann, also wir verkaufen ja letztendlich Stunden und denken. Und ja, angefangen, das hat sich, also ich habe immer, mein Vater hat schon immer die Süddeutsche immer zerschnippelt und irgendwie die Sachen rausgesucht und dann hat er irgendwann jetzt alles weggeschmissen, weil er jetzt das, aber es manifestiert sich dadurch ja so, also dieser Vorgang alleine, sich damit zu beschäftigen, dann zumindest die Überschriften zu lesen und manche Sachen vielleicht sogar zu scannen und wieder zu sortieren, ist ja so ein Vorgang, der schon dein Denken strukturiert. Irgendwann habe ich dann angefangen, diese Bereiche überhaupt mal zu strukturieren, dass es nicht ganz so wild durcheinander geht. Und ich habe dann auch bei mir ist jetzt gerade in Asana und bei Apple Notes und so habe ich halt so verschiedene Sachen. Bin auch dabei, ob ich mal sowas wie, es gibt sowas wie Luhmanns Zettelkasten, weil der Luhmann hat damals, der hat ja 30 Jahre an einem Thema geforscht und hatte dann so einen Papierzettelkasten, wo immer Verweise drauf standen mit Nummern. Also so denke ich auch schon mal drüber nach, aber man muss auch da so demütig sein und sagen, eigentlich ist es gar nicht also du hast keine Chance, das alles greifbar zu machen, aber so ein Teil davon schon und eher dieses, sich dadurch zu zwingen, immer wieder, also es zu tun, ne? Also so systematisch, das alleine ist, glaube ich, das Wertvollste daran und dann muss es ja irgendwie in dem Moment, wo du diese Idee brauchst, also in dem roten Bereich kommt irgendwas Neues, was machen wir denn jetzt? Im besten Fall materialisieren sich dann halt Sachen bei dir im Hirn und das sagen wir manchmal, sagen die Kunden zu mir, wo hast du jetzt die Idee schon wieder her? Ich weiß es nicht so genau. Die kommt dann irgendwie aus diesen Schatzkammern über magische Weise dann wieder zurückgeflogen. Manchmal gehe ich auch rein und stöber da so, wenn ich mehr Zeit habe.
Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Da bin ich mal gespannt, ob du irgendwann mal diese Schatzkammern für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellst.
Ja. Wer weiß, ja. Grundsätzlich habe ich da eigentlich nichts dagegen, weil eigentlich es am interessantesten immer ist, wenn man mit Leuten darüber spricht, über diese Sachen. Also wenn ich sie für mich jetzt, dann nehme ich die ja irgendwann mit ins Grab. Ja, also was bringt mir das? Also eigentlich wäre es schön, sie entweder meine Firma weiter zu vererben oder irgendwie öffentlich zugänglich zu machen. Ich bin mir aber auch nicht so sicher. Vielleicht ist es auch wirklich nur eine Sache, die ich für mich mache, die gar nicht übertragbar ist. Ne? Weil weil ich kann Gehirne ja noch nicht, auch in so einer Agentur wie wir, wo wir uns alle gern mögen, unsere Gehirne bleiben schon fein getrennt.
Genau, und am Ende ist dann trotzdem der Dialog auch das Wichtige.
Ja, also das ist als Kommunikation, ne? Also du musst dann Austausch herstellen, du musst Leute gemeinsam denken lassen, sich streiten lassen über Dinge und gemeinsam lernen, dann werden alle schlauer im besten Fall.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt eigentlich sogar fast 4 Weisheiten.
Habe ich noch.
Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Mhm. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Also erstmal bin ich jetzt ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Manchmal habe ich schon so gehadert, ob man sich ein bisschen früher spezialisieren hätte können. Also die Tatsache, dass ich Musik studiert habe zum Beispiel, war ja wirklich was komplett Verrücktes und aus dem Bauch raus. Und eigentlich würde ich dann mir schon sagen, also folge schon deiner Intuition. Die ersten 10 Jahre meines Unternehmertums, da hätte ich ein bisschen mehr denken können. Also so eine Balance herzustellen zwischen Bauchgefühl und ich hätte vielleicht früher mal diese Denkfehler kennenlernen sollen. Also das macht man mit 13 natürlich nicht, aber vielleicht mit 25, bevor ich das Unternehmen gegründet habe, sind schon sehr viele Denkfehler passiert, die hängen da draußen an so einem Poster. Also die berühmten von Kahneman, der jetzt gerade gestorben ist, die ganzen Biases und Fehlschaltung im Gehirn, die wir haben, dass wir gar nicht vernünftig denken. Also sich damit zu beschäftigen, das würde ich jemandem, der erwachsen wird, mal empfehlen. Ideen haben ist eher was mit Gefühl zu tun hat, als mit der blauen Welt. Also du musst dann schon mutig sein, irgendwie mal weiterdenken und so. Also ja, diese Mischung finden aus Intuition und auch mal ganz glasklarer Vernunft, damit sich zu beschäftigen. Mehr kann man nicht sagen. Alles andere wäre ja auf einen 13-Jährigen ist eh schon ein bisschen zu viel. Muss ich nochmal übersetzen, dann wie ein 13-Jähriger darüber denkt.
Also häufiger rot denken, um in den Farben zu bleiben.
Ja, also vielleicht auch sich manchmal die Mühe zu machen, solche Unterscheidungen überhaupt mal klar zu machen für sich selber. Ja, das. Und noch eine Sache hätte ich gesagt, also es ist unwahrscheinlich, dass Kommunikation gelingt, was einen sehr demütig macht, weil man immer denkt, wenn ich dir jetzt das sage, musst du doch verstehen. Ist aber nicht so, sondern du hast eine Wirklichkeitskonstruktion, die ist anders. Wenn jetzt 100 Leute im Raum sind, gibt es wahrscheinlich 99 verschiedene Interpretationen. Aber das ist so ein bisschen die Aufgabe von meinem Leben, halt es wahrscheinlicher zu machen, dass Leute vielleicht auch gemeinsam was verstehen. Das fände ich schön.
Super, dann sind wir jetzt durch. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Weisheiten, für die 4. Und bis zum nächsten Mal.
Danke, Stefan. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wenn ich mir dann selber zuhöre, was ich davon lerne.
Sehr schön. Mach's gut.
Danke.
Ciao.
Das waren die 3-Seiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf 3-Seiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.